Ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen und sehr verspäteten Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht in Deutschland, von und mit Fums. Und wir sind wieder da, wir sind zurück. Mit etwas Verspätung haben wir es doch hinbekommen, die letzte Folge der Saison aufzunehmen. Und dabei kann mich natürlich niemand Geringeres unterstützen als der einzig wahre Ole Jonathan Gömmel, noch immer in Chicago.
Gewinne, gewinne, gewinne. Genau. Wir sind wieder, endlich können wir uns wieder vernünftig hören, weil ich muss es einmal erwähnen, wir haben es auch die letzten Wochen versucht, aber wir hatten hier Technical Difficulties. Unser Online-Programm für die Podcast-Aufnahme hat irgendwie gesponnen und einer konnte den anderen immer verstehen, aber der andere sah dann immer in die Röhre, weil er nichts gehört hat. Und deswegen, heute final funktioniert wieder alles zur großen Awardshow. Ich habe schon hier in Jahrmarktmanier angekündigt, heute gibt es nur Gewinner. Wie letztes Jahr auch, gehen wir mit euch durch unser Top-Team der zweiten und dritten Liga. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir noch einmal kurz schnacken über die neuen Teams, die in Liga 2, Liga 3 aktiv sein werden und beziehungsweise auch die Teams, die in ihren Ligen verbleiben, weil sie vielleicht eine nicht so gute Relegation hatten. Bitter natürlich der HSV nach dem Sieg gegen Hertha BSC in Berlin zu Hause verloren gegen das Mentalitätsmonster Kevin Prince Boateng. Unfassbar bitter und schade, dass diese Aufholjagd nicht gekrönt wurde am Ende, oder? Also wie übel.
Ja, klar. Also das ist ja also krass, dass wir da erstmal jetzt noch drüber reden. Ne? Das ist natürlich jetzt schon wieder kalter Kaffee, aber trotzdem auch krass, wie es ausgegangen ist.
Ja, nur.
Nach dem Hinspiel, und wir haben uns ja beide auch vorher eher auf die Seite des HSV geschlagen und dachten, gute Chancen. Und
das passiert nicht oft.
Und das passiert nicht so oft. Und wir sollten ja nach dem Hinspiel bestätigt werden. Starke Leistung vom HSV in Berlin. Und das Rückspiel war das komplette Gegenteil. Also HSV ängstlich. Und die Hertha wirklich dann auf den Punkt da, irgendwie Spielglück gehabt mit dem frühen Tor von Boyata und dann auch so ein krummes Ding von Plattenhardt, ähnlich wie Ludovic Reisser im Hinspiel. Auch so zwei Tore, die sich gleichen. Ja, aber am Ende war es dann sogar ja in Ordnung, auf jeden Fall, dass Hertha tatsächlich drin geblieben ist.
Ich habe es dir noch geschrieben an dem Morgen, dass ich es im Gefühl habe, dass der HSV das hier noch bottelt.
Und du hast es ja an beiden Tagen, lustigerweise, das richtige Ergebnis vorausgesagt, oder? Also du hast, dem Hinspiel gesagt, der HSV gewinnt heute. Und vor dem Rückspiel hast du gesagt, ich glaube, Hertha bleibt aber doch drin. Und du solltest recht behalten.
Ja. Also ich freue mich natürlich und du sicherlich auch, dass wir weiterhin halt zwei Auswärtsspiele in Hamburg besuchen können von unseren Lieblingsvereinen.
Wobei ich ein bisschen zwiegespalten war dieses Mal, weil wie du ja weißt, bin ich ja mittlerweile von Köln nach Berlin umgezogen.
Stimmt.
Für die nächste Praxisstation. Auf jeden Fall dachte ich, dann hatte ich damit irgendwie kalkuliert, wenn jetzt Hertha absteigt und der Spielplan es sehr gut meint, dann kannst du ja vielleicht nochmal Holstein im Olympiastadion sehen, schon bei einem Auswärtsspiel. Das wäre natürlich schön gewesen, ein fünftes Jahr HSV und ein fünftes Jahr bekommt es der HSV womöglich nicht hin, Holstein zu schlagen. Das ist doch auch was Schönes. Also.
Ja. Dann gab es unten aber den Switch zwischen den Relegationsteilnehmern. Kaiserslautern ist hochgegangen und Dresden geht wieder zurück in Liga 3. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nichts davon gesehen, ich musste halt arbeiten, ihr wisst ja, Zeitverschiebung, extrem blöd, aber mich freut es natürlich, dass die Roten Teufel oben sind, ist natürlich ein bisschen bitter, weil sowohl Dynamo als auch Kaiserslautern gehören natürlich von ihrem Umfeld her eigentlich in die zweite Liga, aber Kaiserslautern auch nach dieser langen Leidenszeit, wenn man sich die letzten Jahre anschaut mit den finanziellen Nöten dort, toll, dass sich das Team so gefangen hat und auch noch durch diese ganzen Struggles da mit Antwerpen und der Entlassung und der Verpflichtung von Schuster es trotzdem geschafft hat. Und ich glaube, Kaiserslautern, Bereicherung für die Liga und schön, dass sie nach 4 Jahren, glaube ich, wieder zurück sind, finde ich.
Ja, genau. Und es ist auch wieder krass, wenn man sich das reinzieht, wie die Relegation zwischen zweiter und dritter Liga läuft, weil da sind es halt genau die umgekehrten Verhältnisse wie bei Bundesliga, zweiter Bundesliga-Relegation, worüber wir ja auch schon im Vorfeld gesprochen haben, nämlich der Zweitligist, der kommt so gut wie nie durch, steigt fast nie auf und unten hast du genau das umgekehrte Phänomen, weil der Zweitligist fast nie drin bleibt. Das ist auch krass. Ich glaube, von 15 Relegationen ist der Drittligist 13 Mal aufgestiegen. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Echt? Nagelt mich nicht fest, ja.
Gaga-Statist Jan-Erik Kröger hat hier wieder die Hard Facts.
Okay. Ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen genau richtig sind, aber auf jeden Fall so plus minus eine Relegation oder sowas kommt das hin.
Wow,
und,
okay, das wusste ich nicht.
Ja, das ist super interessant, finde ich. Und ja, es war ein offenes Spiel. Ich muss auch dazu sagen, das Hinspiel habe ich mir auch nicht reingezogen, weil da habe ich auch zu dir schon geschrieben, das wird sowas von 0-0 und das wurde es ja auch. Man hat wirklich nichts verpasst. Ich habe mir die Highlights irgendwann mal angeschaut, kaum Torchancen. Ja, und im Rückspiel, das habe ich mir dann sogar angeschaut. War ja auch spannend. Und ja, da war es auch irgendwie ein offenes Ding, Lautern auf jeden Fall optisch doch leicht überlegen gewesen und dann ja auch mit den Wirkungstreffern, vor allem das 2-0 dann ja, was dann auch noch für eine etwas längere Spielunterbrechung gesorgt hat, weil die Dresdner Fans ungehalten waren darüber, dass ihre Dynamos jetzt dann doch abgestiegen sind.
Ganz leicht ungehalten waren sie.
Ja. Ja, aber ich freue mich auch, um das nochmal zu sagen, Kaiserslautern wieder in der zweiten Liga, da wo sie mindestens hingehören und endlich
auf dem Betze
haben sie die dritte Liga verlassen, wie so lang ersehnt. Ja,
ja. Was auch noch jetzt gerade sehr frisch passierte, da sind wir dann ausnahmsweise doch wieder aktuell, BFC Dynamo gegen VfB Oldenburg, das Playoff-Spiel um den Einzug in die dritte Liga. Es gab noch, gab ja schon drei Aufsteiger, die feststanden mit Elversberg, Essen und Reutlingen. Oder wer war es nochmal?
Der dritte? Elversberg. Jetzt erwischst du mich hier auch völlig auf dem falschen Fuß. Wir haben es auf jeden Fall schon gesagt.
Irgend so ein bayerischer
Club. Warte mal, das kriegen wir jetzt hier hin. Westen, Essen. Ah ja, Bayreuth, genau, Bayern.
Bayreuth.
Ja. Genau. Wo ich ja noch meinte, dass Timo Ross Trainer war, der jetzt aber auch schon nach Aue gegangen ist. Also.
Ja, stimmt. Ja, Aue auch gut am Kader umschwingen. Aber gut, es gab das Duell zwischen dem Sieger der Regionalliga Nord und der Regionalliga Nordost, BFC Dynamo gegen VfB Oldenburg. Und gestern verhältnismäßig bitter für den BFC Dynamo ausgegangen, nach einer 0-2 Niederlage zu Hause, 2-1 in Oldenburg gewonnen und insanes Chancenplus gehabt. Also was Christian Beck da liegen gelassen hat, ist schon eine kranke Sache. Aber wir begrüßen Oldenburg in der dritten Liga, auch gar nicht mal so weit weg von Hamburg. Also vielleicht auch mal einen Ritt wert, vielleicht gegen Meppne, das neue Niedersachsen-Derby.
Ja.
Wer weiß. Also ich habe theoretisch Bock, also jetzt generell mal wieder Lust auf mehrere Fußballplätze zu fahren, auf denen ich noch nicht war.
Ja.
Vielleicht kriegen wir es ja mal hin.
Irgendwie. Ja, vielleicht können wir uns das ja wirklich mal
nach Oldenburg
für die neue Saison vornehmen. Ja. Wir haben jetzt hier schon so einige Sachen angekündigt.
Mal schauen. Ja, aber es war ja auch immer wegen Rona und alles so. Also wir mussten ja auch immer noch auf unsere Gesundheit achten. Also
von
daher.
Das war der
jetzt
Grund.
Jetzt aber wirklich.
Ja.
Irrenhaus-Unterhaus-Tour 2023. Jetzt erst recht. Nein, aber wir begrüßen natürlich, hoffen natürlich dann auch in der Zukunft Hörer aus Oldenburg, Bayreuth, Elversberg und Essen begrüßen zu dürfen. Ich bin gespannt, wer da so dazu stößt zum besten Podcast für die zweite und dritte Liga.
Oldenburg übrigens würde ich sagen, vielleicht wieder die eine große Unbekannte natürlich in der dritten Liga. Wie machen sie sich da? Kader ja relativ nicht so gespickt mit Namen, die man schon aus der dritten Liga kennt. In der Abwehr nicht, Marcel Appia, der schon mal für Aalen, Osnabrück und Bielefeld gespielt hat. Genau. Vorne Max Wegner, den man auch noch kennt, aus Meppen, genau. Der hat mal bei Meppen gespielt. Aber auf dem Papier muss man sagen, beim BFC Dynamo, die deutlich mehr Drittliganamen in ihren Reihen. Natürlich Christian Beck, dann auch noch Siebeck im Mittelfeld, der mal bei Karlsruhe war. Härtner links, hinten oder auch Wiegel. Aber ja, ist egal, sie haben es nicht gepackt. Aber trotzdem, das Starterfeld auch für die dritte Liga sehr, sehr attraktiv, auch fürs kommende Jahr. Da haben wir wieder reichlich was zu besprechen.
Ja, auch wieder die richtige Ostliga, jetzt auch noch mit Aue und Dresden runter. Wäre wir BFC noch aufgestiegen, hättest du wieder fast die DDR-Oberliga gehabt.
Ja,
aber stimmt. Gut. Ja, wollen wir uns unseren Top-Teams widmen?
Gerne.
Ich wäre bereit. Kurz zur Information, letztes Jahr habe ich die dritte Liga gemacht und Jan-Erik die zweite. Heute haben wir es umgekehrt gemacht. Ich habe die zweite Liga gekürt und Jan-Erik die dritte. Wir gehen unsere Position abwechselnd durch. Also Torwart zum Beispiel sagt erst Jan-Erik, wer bei ihm im Tor steht, und dann sage ich, wer bei mir in der zweiten Liga im Tor steht. Und nach diesem Schema fahren wir dann fort. Wir haben drei Bankspieler und noch den Trainer natürlich. Und genau, unter unserer Top 11 befindet sich auch ein MVP und ein U23-MVP, genauso wie letztes Jahr auch.
Ja.
Habe ich das gut zusammengefasst?
Hast du super zusammengefasst. Genau so ist es.
Gut, dann würde ich mal sagen...
Genau, wer fängt an?
Ich bin curious auf deinen Torwart. Ja, fang du ruhig an.
Ja, fange ich an. Okay, genau, mein Torwart... es gibt meiner Meinung nach wenig Alternativen. Also es gibt Alternativen, aber es gibt keine zwei Meinungen. Ich konnte mich dort nur für einen entscheiden. Matteo Raab vom 1. FC Kaiserslautern. Bester Keeper der Liga gewesen. Auch die beste Abwehr hat er dirigiert von hinten. Also man muss, glaube ich, kaum eigentlich was zu ihm sagen. Viele Torhüter sind ja immer stark. Irgendwie in der dritten Liga. In diesem Jahr fand ich es besonders. Aber er, ja, war der Beste. Saustark auf der Linie und auch im 1 gegen 1. Und setzt diese Top-Torhüterfabrik des FCK auf jeden Fall fort in dieser Torhüter-Tradition, irre, ne? Die ja so einige Namen hervorgebracht hat. Ja, genau. Und jetzt ja auch...
gehört übrigens, dass Tobias Sippel ist auf dem Sprung zurück nach Kaiserslautern eventuell. Ist auch damals aus der Schmiede gekommen. Vielleicht gibt es bald das Comeback. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, guck mal, das würde ich ja schon wieder sehen. Also das wäre geil für Kaiserslautern, ehrlich gesagt, in der zweiten Liga. Glaube ich, adäquater Ersatz. Denn genau, ich wollte es nämlich gerade sagen, Matteo Raab ja jetzt zum Ligakonkurrenten, zum HSV gewechselt in den Norden. Und also auch dem HSV sind diese Leistungen nicht verborgen geblieben, die Matteo Raab abgeliefert hat in dieser Saison. Und er hatte dann ja am Ende auch einen Riesenanteil, dass Lautern irgendwie dann schließlich doch aufgestiegen ist. In der Relegation hat er auch seine Situation gehabt, wo er stark pariert hat. Und deshalb mein Mann im Tor.
Ja, man kann nur hoffen, dass ihm nicht dasselbe Schicksal ereilt wie Julio Pollers Geil damals.
Wie die Mopo ja tituliert hat.
Ja. Genau. Weil der kam ja auch aus Kaiserslautern, wenn ich mich nicht recht erinnere.
Auch da war, glaube ich, die Intention damals, wir wollen Konkurrenz schaffen auf der Torhüterposition. Genau. Ich glaube, damals war es Christian Matenia, dem da Beine gemacht werden sollten. Und jetzt kann man daraus ja ableiten, okay, Heuer Fernandes soll auch irgendwie mehr Konkurrenzkampf erhalten, dass sich da so ein Zweikampf anbahnt, vielleicht ums Tor. Aber man macht sich natürlich auch wieder eine Baustelle auf am Ende, weil einen von beiden musst du wieder auf die Bank setzen, der ist unzufrieden. Und da hast du vielleicht wieder Unruhe in der Mannschaft. Und der HSV hatte ja auf der Bank jetzt auch gute Ersatzmänner mit Johansson und Mikkel, der auch ein erfahrener Mann ist. Also, müssen sie selber wissen in Hamburg, ne?
Ja, du hast ihn gerade schon angesprochen. Daniel Heuer Fernandes ist tatsächlich bei mir auf der 1 in meinem Team, mein Torwart. Muss ganz ehrlich sagen, dass, glaube ich, da hauptsächlich auch die Eindrücke aus den letzten 5, 6 Spieltagen mit reinspielen, weil er da wirklich überragend war, also was der alles rausgeholt hat für den HSV, was der gehalten hat in den letzten Spielen, das war wirklich überragend und ich habe halt viele geguckt und deswegen Heuer Fernandes für mich auf der 1, er ist konstant gut gewesen die Saison durch, hatte manchmal ein paar Unsicherheiten, aber wirklich marginal, nicht erwähnenswert, ist ein guter Leader da hinten drin und nicht ohne Grund hat ihn die deutsche Nationalmannschaft als Trainingspartner gewollt letztes Jahr. Also
stimmt.
Nee, hat mir wirklich sehr gut gefallen und klar, er hat natürlich jetzt nicht die meisten abgewehrten Bälle oder gehaltenen Schüsse. Das liegt aber einfach auch daran, dass seine Abwehr halt ganz stabil war. Wenn er gefordert wurde, war er auf dem Posten und hat mir immer ja ziemlich gut gefallen. Deswegen bei mir Daniel Heuer-Fernandes und ja, zusätzliche Brisanz natürlich jetzt dieses Duell mit Matteo Raab.
Ja.
Genau, bin gespannt, wer da die Nase vorne hat, aber denk mir auch, dass es ziemlich sicher ist, dass erstmal Heuer-Fernandes im Tor stehen bleibt, weil ja, ich keinen Grund sehe, warum man ihn auswechseln sollte.
Ja, ja gut, Werder-Fans, ja, die gucken jetzt in die Röhre. Vielleicht Jiří Pavlenka auch noch ein Kandidat gewesen, aber du hast ja hier gut argumentiert. Also Heuer-Fernandes auf jeden Fall auch.
Natürlich haben einige ja. Keeper wieder abgeliefert. Also, aber
du das wird hier halt noch an der einen oder anderen Stelle so sein wahrscheinlich, dass man denkt, ja, was ist denn mit genau. dem, was ist mit dem? Aber ja, man kann sie halt nicht alle immer.
Es kann nur einen geben.
Genau.
Nur einer kann Germany's Next Top-Torwart werden. Gut, machen wir mal weiter. Rechter Verteidiger mache ich sonst mal als erstes.
Ja, gerne.
Da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Rechter Verteidiger Matthias Bader bei mir
ja.
von den Lilien aus Darmstadt. Ein Tor, 9 Vorlagen in 30 Spielen. Richtig, richtig auffällig gewesen diese Saison. Also vorher hatte ich ihn irgendwie nicht wirklich auf dem Zettel. Er hat ja auch für Karlsruhe gespielt und für Köln. Weiß nicht, ob er für Köln jetzt so viele Einsätze hatte. 2020 dann rüber nach Darmstadt und in diesem Jahr wirklich einen krassen Sprung der Entwicklung gemacht. Darmstadt ja eh großartig offensives Spiel gezeigt über weite Strecken der Saison und Bader auf jeden Fall immer ein wichtiger Teil. Hat da stark die rechte Seite überlaufen, war immer eine Anspielstation, hat gefährliche Flanken reingebracht. Ja, so ein bisschen erinnert er mich an Marco Meierhöfer letzte Saison
ja.
auf der vierter Seite. Also ja, wirklich, wirklich Respekt für diese Saisonleistung und deswegen, ja, klare Sache für mich, ja, auf der Rechtsverteidigerposition Matti Bader. Wer ist
ja.
das bei dir?
Ja, werde ich sofort.
Oder hast du überhaupt
die
Formation, müssen wir erstmal
ja.
checken. Also
ich wollte nämlich gerade auch bei dir erfragen.
Also ich glaube 4-3-3.
Du hast 4-3-3, okay. Ich habe 4-1, also 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld.
Aha. So,
das magische okay. Viereck.
Ja genau. Gut, ich habe einfach ein pervers offensives Mittelfeld ohne wirklich defensive Absicherung, aber darin habe ich Vertrauen.
Ja, das ist gut. Ja, alles klar. Ja, dann mache ich auch mal rechts weiter mit meinem Rechtsverteidiger. Und bei mir ist es Philipp Hercher, der nächste Lauterer, der klar. Bei mir reingegangen ist. Auch klasse Mann gewesen, super Aktionen und auch torgefährlich, richtig torgefährlich gewesen. Auch ja, Kaiserslautern viel mit Wingbacks unterwegs gewesen. Philipp Hercher war einer davon, selber 6 Tore gemacht und 10 Tore vorbereitet. Das sind starke Werte und natürlich auch profitiert von der starken Saison bei Kaiserslautern. Ich habe ihn halt als Rechtsverteidiger aufgestellt, weil er nominell Rechtsverteidiger ist. Wie gesagt, häufig als Wingback unterwegs gewesen. Ja, schnell, dribbelstark. Alternativen kann ich hier auch direkt schon mal nennen. Man hätte auch über Yannick Deichmann zum Beispiel von den Löwen nachdenken können, der auch ein gutes Jahr hatte, meiner Meinung nach. Und ja, Philipp Hercher auch darüber hinaus 5-mal in der 11 des Tages beim Kicker, was ja auch immer so ein kleiner Indikator dafür ist, wie stark eine Saison wirklich war. Und ich glaube auch, jeder Lauterer wird mir dabei zustimmen, dass Philipp Hercher einer der Besten auf dem Betzenberg in diesem Jahr war.
Ja, safe. Da kann ich auch nur unterschreiben. Hat ja sogar das Tor gemacht, auch noch in der Relegation.
Ja.
Und ja, er und Zuck waren wirklich überragend auf dieser ja, Außenverteidiger-Flügelposition. Das war echt krank, was sie abgeliefert haben, beide. Und klar, besonders Hercher, überragend.
Gut. Eigentlich überragend. Dann ein Innenverteidiger möchte ich von dir haben.
Ja, dann beginne ich mit Koitakura. Unser Freund. Ja. Aus Japan. Am Anfang wirkte er so ein bisschen desorientiert und unsicher, so in den ersten Spielen, aber dann wirklich mutiert zum absoluten Leistungsträger auf Schalke. Sogar 4 Tore gemacht und ja, der Anker da hinten drin, wenn Matriziani oder die anderen Kollegen, die noch ein bisschen unerfahrener sind, beziehungsweise Itakura ist ja auch noch sehr jung, aber ja, hat schon die Abgeklärtheit von einem Makoto Hasebe manchmal ausgestrahlt. Und ja, hat mir gut gefallen, auch mit seinem Übersichtsspiel. Sehr, sehr kopfballstark, auch offensiv und deswegen auch für mich auf jeden Fall verdient. auf der Innenverteidigerposition kommt natürlich noch dazu, dass Schalke aufgestiegen ist. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Bonus, aber auch so wäre der für mich jemand gewesen, der sicherlich im Dunstkreis dieser Top 11 gewesen wäre durch den Aufstieg. Keine zwei Meinungen, Kuitakura bei mir auf der Innenverteidigerposition.
Ja, ist auf jeden Fall auch sehr vertretbar. Verlässt ja Schalke und ich habe gelesen, dass er, glaube ich, bei Gladbach war, das gehandelt wird jetzt.
So einige Bundesliga-Teams waren, glaube ich, an ihm interessiert. Ja, ich habe das letztens auch bei Transfermarkt abgecheckt. Ja, Gladbach wäre natürlich wahrscheinlich direkt ein ziemlicher Sprung für ihn, weil er sicherlich auch reingeschmissen würde direkt in den Mix, weil, wie gesagt, Ginter geht und Gladbach ist auch auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Wäre vielleicht ein cooles Umfeld für ihn. Ja, ich bin gespannt, wo er landet, aber ich weiß gar nicht, ob Schalke nicht auch noch versucht, ihn zu halten. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen,
Nee, ich glaube, das Ding ist schon durch.
City holt sich erstmal Angebote ein.
Ja, ja, ist es schon? Ja, okay. Also, dass er Schalke verlässt, das ist schon durch. Das hat Schalke aus wirtschaftlichen Gründen gesagt, dass sie sich ihn einfach nicht leisten können, obwohl sie aufgestiegen sind. Die Kaufoption, die war da, glaube ich, ganz schön heftig. und das ist natürlich
Salzen.
Für einen Zweitliga-Aufsteiger nicht so aber einfach zu
wuppen. Vielleicht bleibt er uns erhalten in der Bundesliga.
Wenigstens dann.
Es bleibt 96% aller möglichen Spielminuten hat er übrigens absolviert. Also Respekt dafür.
Ja, alles klar. Gut. Dann mache ich weiter mit meinem ersten Innenverteidiger. Und zwar ist es bei mir Jesper Verlaat, der niederländische Baum von Waldhof Mannheim. Hat einen super Notenschnitt gehabt, 2,8. Damit ist er unter den Top-Spielern der Liga gewesen. Und Jesper Verlaat, schon seit Jahren einer der besten Defensivmänner in der dritten Liga. Mannheim auch mit einer der besten Abwehren der Liga, also relativ weit mit vorne. Am Ende hat es ja leider nur für den 5. Platz gereicht, aber Jesper Verlaat sowieso einer, den ich schon jedes Jahr immer gerne beobachte und den ich auch früher schon das ein oder andere Mal im Sommer gerne mal bei Holstein gesehen hätte. Als man gerade so frisch aufgestiegen war in die zweite Liga oder auch schon ein bisschen vorher, da dachte ich, ja, das wäre ein geiler Mann. Als er noch bei Werder 2 unterwegs war, da hat er mir auch schon immer gefallen in der dritten Liga. Und deshalb, Jesper Verlaat hat es reingeschafft bei mir.
Den sehe ich. Finde ich sehr gut. Der Waldhof ja auch mit einer guten Saison und ja, Verlaat da hinten drin mit diesem Double Punch, wirklich starke Innenverteidigung, die Waldhof da aufs Parkett gebracht hat. Dann kommen wir zu meinem zweiten Innenverteidiger, würde ich mal sagen, und schließen dann ab mit dem linken. Sebastian Iron Mike Schonlau ist es bei mir geworden.
Ja.
wieder ein HSV-Spieler. Schonlau wirklich zum absoluten Führungsspieler mutiert in seiner ersten Saison für den HSV, also direkt Kapitän geworden und einer der Anker im Defensivspiel für den HSV, dazu auch noch ähnlich wie Takura, torgefährlich, 4 Tore, eine Vorlage und hat mich einfach überzeugt, auch für mich so ein bisschen der Aggressive Leader in den letzten Wochen gewesen für den HSV. Hat immer sehr viel kommuniziert auf dem Feld, das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen der verlängerte Arm von Tim Walter ist und hat mir einfach richtig gut gefallen und da muss ich auch wieder sagen, auch wenn der HSV eigentlich nicht mein Lieblingsclub ist, Ehre wem Ehre gebührt, Mike Schonlau, Sebastian Schonlau, Topmann und sicherlich auch vielleicht berufen für Höheres noch. Er ist gerade im besten Fußballeralter, 27. Ich würde ihm auch zutrauen, nach der Leistung in der vergangenen Saison, dass er es vielleicht nochmal probieren kann in der Bundesliga bei vielleicht einem schlechteren Verein oder einem Verein, der ein bisschen Abstiegssorgen hat, wer weiß. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ein Gewinn für jede Mannschaft auf der Innenverteidigerposition und sollte er beim HSV bleiben, wird es wahrscheinlich nur noch besser werden kommende Saison mit den wenigen Gegentoren.
Ja, Schonlau, Leistungsträger gewesen, Kapitän gewesen, sich gut eingefügt in seinem ersten Jahr Und das ist eigentlich auch eine prima Überleitung zu meinem zweiten Innenverteidiger, der nämlich auch im Grunde sein allererstes Profijahr sogar absolviert hat, nämlich Boris Tomjak vom 1. FC Kaiserslautern. Ja. Schon wieder, der dritte Lautern-Spieler jetzt von vier möglichen Positionen. Ja. Aber auch hier muss man sagen, stellvertretend für die beste Abwehr der Liga muss sich da einfach auch nochmal ein lauterer Innenverteidiger reinnehmen. Tomjak, 5 Tore, 3 Assists und meiste Einsätze von den anderen Innenverteidigern, also gegenüber zum Beispiel Kevin Kraus oder Marvin Sänger. Deshalb ist er da jetzt reingekommen, ausgerechnet. Und wie gesagt, weil es im Grunde sein erstes richtiges Profijahr war, der kam vorher von Fortuna Düsseldorf vor der Saison. Und dass er ein verbissener Zweikämpfer war. Aus
der zweiten Mannschaft, oder?
Ja.
Okay,
krass. Genau, er hat auf jeden Fall 62 Spiele in der Regionalliga West vorher gemacht und keines in der zweiten Liga. Davon, genau, das spricht dafür, dass er nur in der zweiten eingesetzt wurde. Ist ja auch noch ein junger Mann, 23, und dass er ein verbissener Zweikämpfer ist, konnte man sehen an seinen 13 gelben Karten, die er dann auch gesammelt hat. Also, ja, hat da
Wahnsinn,
hinten
aufgeräumt. So schnell kann das gehen, ne? Von der Regionalliga in die zweite Liga innerhalb von einem Jahr. Es ist manchmal echt Wahnsinn. Also,
ja,
krass.
Stimmt.
Ja, aber klar, also dieses Kaiserslautern-Übergewicht bei dir da hinten in der Defensive ist völlig verständlich. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht.
Ja, alles klar. Dann, gut. Wer ist dein
linker Verteidiger? Ist vielleicht so ein bisschen kontrovers, weil er auch am Ende andere Positionen gespielt hat. Aber aufgrund der ersten Saisonhälfte, wo er wirklich überragend war, Jan-Niklas Beste von Jahn Regensburg hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist ja immer noch, glaube ich, bei Werder unter Vertrag. Die Leihe endet auch in diesem Sommer, sehe ich hier gerade. War jetzt 2 Jahre in Regensburg und hat sich dort konstant verbessert. 4 Tore, 5 Vorlagen, davon auch ein Gros schon in der ersten Saisonhälfte. Ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, liebe HörerInnen, der Jahn lange, lange auf Platz 1 sogar gewesen. Ich glaube, bis zum 11. Spieltag oder so. Und dann ging es bergab. Am Ende wurde es sogar noch mal ein bisschen gefährlich in Richtung unten. Aber Jan-Niklas Beste, mir wirklich sehr gut gefallen. Pfeilschneller Außenverteidiger, der durch seine Offensivqualitäten vor allem bestochen hat. Weswegen ihn, glaube ich, auch Selim Begovic am Ende auch gerne mal dann links oder rechts außen eingesetzt hat. Ja. Aber ursprünglich auf der Verteidigerposition. Und deswegen für mich in diesem Team, weil ich das genau gerne wertschätzen möchte, diese Entwicklung, ist auch 23. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch bei Werder schon den ein oder anderen Einsatz bekommt in der kommenden Saison. Wer weiß, aber hat er sich verdient, finde ich.
Ja, das stimmt. Über ihn haben wir auch manchmal hier und da gesprochen, als es beim Jahr lief.
Torgefährlich auch.
Genau. Ja. Da lief es bei ihm persönlich auch. Also gutes Jahr
gehabt. Der Beste beim Jahren.
Ja, genau. Und das passt auch wieder so ein bisschen zu meinem nächsten Spieler, meinem Linksverteidiger. Vielleicht nicht so sehr kontrovers, aber auch eine kleine Überraschung, würde ich sagen. Und zwar ist es bei mir Florian Kleinhansel geworden vom VfL Osnabrück. Hat auch ein sehr starkes Jahr gehabt, wie ich finde, beim VfL. Auch sein erstes Profijahr gewesen. Er kam vom VfB Stuttgart 2 vergangenen Sommer zum VfL und hat insbesondere in der Mitte der Saison starke Spiele abgeliefert gegen 1860 München, gegen Verl, Halle oder Mannheim. Da hat er sehr, sehr gute Spiele gezeigt und auch gute Noten erhalten. Ein Tor und 2 Vorlagen sind ihm insgesamt geglückt, aber seine Stärken sind defensiv. Also er ist nicht so ein torgefährlicher Außenverteidiger wie bei mir auf der anderen Seite vorhanden, sondern einfach ein grundsolider Außenverteidiger, der seine Stärken defensiv hat. Und der Kicker hat ihn zum Beispiel auch in der Winterrangliste, die geben ja immer nach den Saisons oder auch nach den Halbserien immer so Ranglisten raus, hat ihn in der Winterrangliste Außenbahn defensiv als herausragend auch charakterisiert. Also starke Saison, starker Mann und auch noch junger Mann. Ich glaube auch erst 21.
Osnabrück immer mal wieder mit nicen Außenverteidigern, ne? Also Sangaré, Agu, jetzt Kleinhansel, also die haben da ein gutes Scouting. Props nach Niedersachsen.
Ja.
Finde ich gut. Würde ich sagen, schließen wir mal unsere Verteidigungskette, Da wird ordentlich Beton angerührt. Also wer da durchkommt, Respekt. Und gehen ins Mittelfeld. Bei mir 3, bei dir, du meintest, du hast eine Raute, also 4
genau.
Mittelfeldspieler.
Ja.
Dann fang du doch einfach mal an mit deinem ersten.
Dann mache ich direkt weiter mit meinem Defensivmann, mit meinem Sechser. Und zwar ist das Yannis Nicolaou gewesen. 34 Spiele absolviert für Eintracht Braunschweig in diesem Jahr. Ist ja auch ein gestandener Spieler mittlerweile, auch ja in der Vorsaison in der zweiten Liga für Braunschweig unterwegs gewesen. Da häufig nicht so eine gute Figur gemacht. In diesem Jahr deutlich bessere Leistung, eine Liga drunter in der dritten Liga. 2,9. Sein Notendurchschnitt kann sich auch sehen lassen und ja, für mich einer der besten zentral-defensiven Mittelfeldspieler des Jahres. Hat im BTSV-Mittelfeld die Fäden gezogen zwischen Mittelfeld und Abwehr. Auch Fels in der Brandung.
Genau, fast so Libero-mäßig manchmal, fand ich.
Ja.
Also ja, wirklich sehr weit unten als Sechser.
Ja.
Aber ja, fand ich auch super.
Er kann auch Innenverteidiger spielen. Das macht er auch ab und an mal oder hat er früher manchmal.
Ja.
Genau, also defensiv in der Zentrale vielseitig. Und wie gesagt, Erfahrung, erfahrener Spieler. Und ja, ich hoffe, dass er die Leistung jetzt dann auch wieder in der zweiten Liga vielleicht unter Beweis stellen kann und bestätigen kann von dieser Saison in der dritten Liga. Mhm. Und ja, bin gespannt. Aber Yannis Nicolaou ist es bei mir.
Ja, top. Finde ich, ist eine sehr gute Wahl. Bei mir muss man sagen, zentraler Mittelfeldspieler in Anführungsstrichen. Von Defensive kann da nicht so viel Rede sein. Aber wenigstens im Zentrum bei mir Mittelfeld ist ein Altstar, der aber nach wie vor jede Saison immer wieder beeindruckend abliefert. Tobi Kempe von den Lilien,
ja.
Meine zweite Lilie im Bunde. Vorhin ja schon Matthias Bader und Tobias Kempe, auch gerne mal der einleitende Faktor für Bader Flanken oder ja auch Tore von Luca Pfeiffer oder Philipp Tietz gewesen. Insgesamt 12 Vorlagen, 6 Tore und ja, einfach ein routinierter Spieler, der extrem gute Übersicht hat, mit die gefährlichsten Standards in der kompletten Liga schießt, also wirklich, was Kempe da im Fuß hat, wenn das ja um Freistöße geht oder Freistoßflanken oder Ecken. Wahnsinn. Und wirklich auch schon seit Jahren konstant immer einer der besten Spieler in seinem Team. Und deswegen ja, honoriere ich das auch in diesem Jahr wieder. 32 ist er mittlerweile, das darf man auch nicht vergessen. Also der wird ja auch nicht jünger. Aber ja, einfach großartige Saison gespielt. Natürlich mit einem sehr bitteren Ende. Aber das war nun wirklich nicht seine Schuld. Deswegen Tobi Kempe bei mir zentrales Mittelfeld.
Ja, den hätte ich auch mit reingenommen. Tobi Kempe, auch einer meiner, ja, meiner Favorites offensiv in der zweiten Liga, auch immer sehr stark gesehen. Also das, da stehe ich dahinter, hinter dieser Entscheidung bei dir. Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem, ja, mit meinem Spieler im linken Mittelfeld. Und zwar ist das Jason Tschäker, auch ein ganz junger Mann, 22 Jahre alt, auch schon wieder seine erste Profisaison. Und bei ihm langte es am Ende zu 11 Toren und 7 Vorlagen beim ersten FC Magdeburg. Natürlich auch hier ganz signifikant, würde ich auch mal sagen, von der starken Magdeburger Saison, die ja profitiert, die ja alles wegdominiert haben über weite Teile.
Ja.
Er kam im letzten Sommer von Schalke 2 und hat sich da super eingefügt, auch ein starker Notenschnitt von 2,9. Und man muss zwar dazu sagen, fast immer ein- oder ausgewechselt worden, aber trotzdem starke Spiele abgeliefert, was man ja auch anhand seiner Torbeteiligung sehen kann. Und ich fand, man hat ihm auch immer angemerkt, dass er mit Selbstvertrauen spielt und noch sehr unbekümmert ist. Und das ist ja wichtig, wenn du gerade offensiv, gerade etwas kreativer bist, dass du das da voll entfalten kannst. Und ja, wurde mitgezogen und hat aber auch selbst seinen Teil dazu beigetragen bei Magdeburg. Und ja, habe ich auch stark in Erinnerung.
Top, top Mann. Ja, ja, Tschäker wirklich stark. Gerade wie er da teilweise Baresatic zugearbeitet hat. Ja, extrem. Und ich erinnere mich auch an sein eines Lupfer-Tor jetzt am Ende der Saison. Der hat auch wirklich technisch was einiges drauf und ich freue mich richtig, ja, ihn zu sehen in der zweiten Liga nächstes Jahr.
Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen beiden offensiven Mittelfeldspielern. Ich beginne mit Khalid Naray, Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen. Hat es sogar geschafft ins FIFA Team of the Season. Zu Recht, muss man sagen. 8 Tore, 15 Vorlagen. Der beste Vorlagengeber der Liga. Düsseldorf hat ja wirklich eine sehr, sehr durchwachsene Saison gespielt. Lange, lange, lange unter ihren Möglichkeiten geblieben. Aber Naray sowas wie der Lichtblick, weil ja immer, wenn es über seine Seite ging, war wirklich Feueralarm im gegnerischen Strafraum. Extrem starkes Dribblingspiel, Antritt und gute Übersicht. Also der hat mir richtig gut gefallen. In Ansätzen hat man das auch beim HSV gesehen, aber die Leistung, die er bei Düsseldorf diese Saison auf den Platz gebracht hat, hat er, glaube ich, noch nie vorher gezeigt. Deswegen für mich so ein bisschen der Most Improved Player. Also dem hätte ich gar nicht diesen Leistungssprung nochmal zugetraut. Ist ja auch schon 27 mittlerweile. Aber ja, wirklich überragend gewesen in einer wirklich grauen Saison für Düsseldorf. Und nicht ohne Grund Interesse von Hoffenheim, Sampdoria Genua und Fulham, habe ich gelesen. Also vielleicht auch jetzt nochmal im Spätsommer seiner Karriere, um das mal so zu nennen, die Möglichkeit, nach den Sternen zu greifen. Bei Clubs, die perspektivisch die Möglichkeit haben, international zu spielen. Wird mich freuen für ihn. Und er hat das auf jeden Fall verdient. Vielleicht wechselt er.
Ja, krass, ja, aber das stimmt. Also er war ohne Zweifel, glaube ich, der beste Mann bei Düsseldorf über das ganze Jahr hinweg. Immer seine Leistung gebracht, auch wenn es bei der Fortuna als Mannschaft nicht lief und wenn die Ergebnisse ausblieben. Da kann man auf jeden Fall auch dahinter stehen, hinter dieser Entscheidung von dir. Ja.
Da bin ich froh.
Okay, dann mache ich weiter und gehe direkt mal auf die Position des zentral-offensiven Mittelfeldspielers, ZOM, Spielmacher, Herz meiner Mannschaft.
Da
gibt es wenige. Und ich brauche jetzt hier auch gar nicht so künstlich Spannung aufbauen, weil das ist, da braucht man ohne nachzudenken, kann es nur einen geben, wenn man da aufstellt. Natürlich Barisch-artig, ganz klar. 40 Scorerpunkte in dieser Saison, also unfassbar, nochmal einmal mehr hier hervorzuheben. 21 Vorlagen, 19 Tore. Vielleicht der beste Spieler, der je in der dritten Liga gespielt hat. Also so abgerissen hat seit Gründung 2008, glaube ich, noch nie jemand. Und selbst in Magdeburg sagen sie,
dass Sven Michel hatte einmal eine brutale Saison, ne? Der hatte auch einmal so um die, so in den 30ern, glaube ich, Scorerpunkte. Aber auch immer noch kein Vergleich zu Artig.
Ja, auf jeden Fall, selbst in Magdeburg halten sie sehr viel und sagen, oder kommt drauf an, wen man fragt, aber es gibt manche, die ihn so zu den ewigen Top 5 des Vereins zählen, zum Beispiel nach Joachim Streich, Rekordtorjäger ja der DDR-Oberliga, Gerd Müller des Ostens auch genannt. Also Barisch-artig auf jeden Fall hat seinen Platz redlich verdient. Und um das auch nochmal direkt vorwegzunehmen, weil auch das ist, glaube ich, völlig klar, dass er natürlich mein MVP geworden ist, der Spieler der Saison in der dritten Liga. Und er zieht die Fäden, wenig überraschend, in meinem Mittelfeld.
Da bringst du mich hier gerade nochmal auf einen peinlichen Fauxpas, der mir unterlaufen ist. Mein U23-MVP, Jan-Niklas Beste. Das habe ich hier gerade gar nicht ausgeführt, als ich ihn hier gelobt habe. Aber der natürlich bei mir einer der besten Jungspieler der Saison. Und deswegen
mein Jungspieler habe ich auch noch nicht verraten. Das würde ich auch am Ende noch machen. Also.
Nee, das ist ja auch in Ordnung, aber ich habe ja meinen schon genannt. So, weißt du? Deswegen hätte ich es ja auch einfach, oder habe ich es da ein bisschen verpennt. Aber klar, artig gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Zu Recht auch der MVP, unfassbar. Auch mit seiner ganzen Historie, war ja auch vereinslos und bei Dynamo hat es nicht geklappt für ihn, kommt aus der zweiten Mannschaft von Hoffenheim und jetzt wirklich nochmal, ja auch schon in seinen Mitzwanzigern, so eine Wahnsinnssaison und wirklich konstant immer abgeliefert, also unfassbar, also großartig. Ja.
Und es ist wirklich auch spannend, ob er jetzt bei Magdeburg bleibt oder ob jetzt wirklich nochmal der Punkt gekommen ist. Es gibt ganz sicher eine Reihe an Interessenten, die ihn gerne hätten. Aber es ist schwierig zu sagen, wie er sich jetzt entscheiden wird, weil er weiß natürlich, dass Magdeburg ihn oder dass er in Magdeburg wieder glücklich geworden ist und dass er dort die beste Phase seiner Karriere bisher hat. Und
will der er das Aufstieg riskieren? Ist natürlich auch Argument für Magdeburg so.
Ja.
Weil klar, er würde jetzt vielleicht irgendwie in der zweiten Liga auch einen anderen Arbeitgeber finden oder in die Türkei wechseln können, aber kann da halt auch mit Magdeburg spielen. Also why not einfach bleiben? Gut, kommen wir zu meinem letzten Mittelfeldakteur. Habe ich auch so ein bisschen vermisst in der zweiten Hälfte der Saison. Dafür in der ersten Hälfte und auch noch zu Beginn der zweiten Hälfte überragend. Daniel Kofi Tchéré vom FC St. Pauli. 12 Tore, 10 Vorlagen. Großartig gewesen dort auf dem Feld. Kam ja aus Wiesbaden das Jahr zuvor. Und wirklich im Offensivspiel von St. Pauli für mich Dreh- und Angelpunkt, immer präsent, wie er da rumgewirbelt hat um Burgstaller, sich irgendwie perfekt ergänzt auch in den ersten Spielen der Saison und deswegen für mich klar auch inkludiert in meinem Team. Auch bei ihm Interessenten, Freiburg, Gladbach, Werder, Union, also ihn sehen wir vielleicht sogar in der Bundesliga in der kommenden Saison.
Auch gelesen, ja.
Ja, ist ja auch alles sehr, sehr ungünstig da zu Ende gegangen für St. Pauli. Waren ja wirklich lange, lange, lange im Aufstiegsgeschehen mit dabei, sogar teilweise mit großem Abstand auf Platz 1. Und dann kam es zum Einbruch am Ende der Saison und das ist natürlich super frustrierend. Weiß ich nicht, ob er sich das jetzt noch ein Jahr antut oder ob er sagt so, nee, eigentlich habe ich hier die richtige Leistung gebracht und ich habe es mir verdient, in die erste Liga zu wechseln. Vielleicht macht er es, vielleicht nicht. Ich bin gespannt, aber ja, hoffe, du kannst unterschreiben, dass er einen Platz bekommen hat in meinem Team of the Season.
Ja, ganz sicher. Und er hat natürlich eine starke Rolle gespielt bei St. Pauli. Bei St. Pauli ja jetzt auch bricht ein bisschen die Offensive auseinander. Also, wenn er wechseln wird, dann gibt es ja schon den Abgang
auch wahrscheinlich.
Genau, Burgstaller, der wird auch aller Voraussicht nach den Verein vielleicht verlassen. Ich glaube, Rapid Wien zeigt da Interesse, momentan habe ich gesehen. Weiß ich nicht. Also gut,
ich weiß nicht, wie ist es mit Matanovic? Der gehört doch auch schon Frankfurt, ne? Also, aber ich weiß nicht, ob er jetzt noch ein Jahr geliehen ist oder ob er jetzt diesen Sommer schon rübergeht. Aber ja, da muss ordentlich was passieren, auf jeden Fall.
Und auch Ditgen. Ditgen auch gewechselt, ich glaube, zu Ingolstadt. Und deshalb, also da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf, Aufrüstungsbedarf für St. Pauli. Genau, ja, ich sehe es hier gerade nochmal, Maximilian Ditgen bei Ingolstadt. Guter Transfer.
Das hätte ich aber, übrigens, ich wollte gerade sagen, den hätte ich auch in der zweiten Liga noch irgendwo gesehen eigentlich. Also,
ja.
Gut. Naja.
Naja.
Ein bisschen Geld von Audi bekommen.
Ja. Gut, dann gibt es noch einen Mittelfeldspieler, den ich hier zu nennen hätte. Und zwar ist das Sebastian Klaas vom VfL Osnabrück. Bei mir im rechten Mittelfeld zu finden. 9 Tore und 9 Vorlagen dazu. Ein Notenschnitt von 2,8 in 30 Spielen. Also auch starke Saison gehabt. Leistungsträger im Mittelfeld bei Osnabrück gewesen. Und auch er wird Osnabrück verlassen, weil er sich selbst in der zweiten Liga sieht. Wohin genau, das steht, glaube ich, jetzt noch nicht fest. Aber er wird den Verein verlassen und auch in der zweiten Liga wird er, glaube ich, fündig werden nach einem Verein.
Ja.
Ist ambitioniert für den 23-Jährigen, das so offensiv zu formulieren, aber hat eine gute Saison gespielt und bei mir ist er im rechten Mittelfeld.
Gab sogar, glaube ich, Interesse aus Gladbach, hatte ich sogar gelesen, während der Saison mal, aber auch Holstein war, glaube ich, an ihm dran, ne?
Holstein hatte Interesse oder hat Interesse, ja.
Das wäre auch ein starker Transfer. Also würde da sicherlich nochmal Qualität reinbringen. Aber ja, Klaas, großartige Saison gespielt. Kann ich auch nur mein Kürzel drunter setzen. Gut, dann gut. Wechseln wir in den Sturm. Ich habe 3, du hast 2, wenn ich richtig mich mitgezählt habe. Dann beginne ich auch mal mit Captain Obvious. Simon Terodde. Ich hätte es gern anders irgendwie geregelt, aber natürlich muss jemand, der 30 Tore schießt und viel Vorlagen macht und aufsteigt als Erster, auch der MVP sein. Kann man eigentlich auch, glaube ich, schon vor der Saison immer schon so callen, wenn Simon Terodde in der zweiten Liga aktiv ist. Unfassbar, was der wieder gemacht hat, teilweise aus nichts Tore. Und es ist einfach, it wears me out, immer das Gleiche. Simon Terodde trifft wie am Fließband und auch dieses Jahr unfassbar wichtig für die Schalke-Offensive. Einen großen Anteil an diesem Aufstieg und dazu immer sympathisch und bescheiden. Ich erinnere mich an dieses Interview, wo er keine Stimme mehr hatte. Also ist einfach ein super Typ. Und da haben wir auch schon uns ein bisschen so den Kopf drüber zerbrochen. Versucht er es nochmal in der Bundesliga, weil da hat es eigentlich immer nicht wirklich geklappt für ihn. Oder macht er es vielleicht auch einfach so, dass er jetzt wieder in die zweite Liga wechselt zum nächsten Top-Club? Keine Ahnung. Ich hätte richtig Bock, ihn weiter im Irrenhaus zu sehen. Aber natürlich würde ich es ihm auch gönnen, nochmal in der Bundesliga sein Glück zu versuchen. Er wird halt nicht jünger, aber ja, trotzdem würde ich mich freuen, ihn auch nochmal dann gegen die Bayern zu sehen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dieses Mal sind die Chancen auch sehr groß, dass er bei Schalke weitermacht und dass er Bundesliga spielt. Ich habe letztens was Interessantes gelesen und das geht so ein bisschen in die Richtung, das haben wir hier auch schon mal besprochen, und zwar welcher Spieler wäre nochmal was vielleicht für die Nationalmannschaft? Da hattest du irgendwann mal gesagt, Simon Terodde. Und gerade, das ist ja bekannt, Nationalmannschaft, Stürmerprobleme, Leute wie ein Metscher zum Beispiel, die sind jetzt auf Länderspielreisen dabei, weil es eben nicht die Fülle an Top-Stürmern gibt. Und ich glaube, wenn Terodde jetzt eine gute Hinrunde spielt in der Bundesliga bei Schalke und ich sag mal so ein paar Treffer macht, 6 Stück, 7 Stück oder so, dann wird er vielleicht tatsächlich auch nochmal für Hansi Flick ein Thema und für die Nationalmannschaft.
Das wäre krank.
Irgendwie als Backup mit nach Katar, das wäre natürlich auch noch eine irre Geschichte. Gerade in seinem Alter.
Wenn es einer verdient hat, dann er.
Ja, ne? Ja, genau.
Ich auch,
wenn du Jahr für Jahr die zweite Liga auseinandernimmst, dann irgendwie auch verdient.
Ja.
Dann. Musst du aber dann auch nochmal auf einem guten Niveau bestätigen halt. Das wird halt natürlich wichtig sein.
Ich habe letztens so einen Take gelesen auf Twitter. Da hat jemand versucht zu argumentieren, dass wenn Terodde jetzt als Lewandowski-Ersatz zu Bayern gehen würde, würde er da auch so hart abliefern und 30 Tore schießen, weil es halt am Umfeld liegt und nicht an ihm, dass er halt keine Tore gemacht hat in den Saisons, wo er in der Bundesliga war. Fand ich eine interessante Überlegung. Also vielleicht auch da mal überlegen, statt Kalajdzic oder Osimhen einfach lieber Terodde verpflichten. Ist günstiger und hat auch eine Torgarantie. Ja, aber ja, stimmt. Ich glaube, bin gespannt, wie seine Saison verläuft in der Bundesliga. Drück ihm alle Daumen, aber ja, einfach Wahnsinn, was der abgerissen hat. Auch den Rekord ja gebrochen, haben wir auch oft genug drüber geredet, von Dieter Schatzschneider. Also wirklich eine überragende Saison und deswegen auch klar MVP.
Ja, absolut verständlich. Und jetzt mache ich mal weiter mit welchem beginne ich? Ich beginne mal mit dem Torschützenkönig in der dritten Liga. Der muss natürlich auch in der Startformation stehen, der Top 11 in diesem Jahr. Und zwar war es Marcel Bär. 21 Tore sind ihm geglückt bei 1860 München. Dazu noch 7 Vorlagen in 37 Spielen. Und ganz wichtiger Mann vorne drin. Und auch für ihn selbst ein bisschen überraschend. Er hat noch nach dem letzten Spiel gesagt, normalerweise trifft er nie zweistellig. Dieses Jahr ist der Knoten geplatzt und er wurde sogar Torschützenkönig. Also starke Saison. Auch bei 1860 hat es ja wieder nicht für den Aufstieg gereicht. Aber das lag auch nicht an Marcel Bär. Und deshalb absolut verdient, auch in meiner Top 11 der dritten Liga.
Ja, finde ich auch gut. 1860 ja auch extrem schlecht gestartet, aber dann noch echt gut zurückgekommen. Hätten sich auch noch die Chancen wahren können für den Aufstieg, am Ende dann aber auch nicht geklappt. Aber ja, Bär ja auch Neuzugang gewesen, glaube ich, vor der Saison. Also,
ja, von Eintracht Braunschweig, ja.
Ja, genau. Hat Sascha Mölders mal eben, in Vergessenheit geraten lassen. Natürlich nicht wirklich, aber trotzdem echt ein adäquater Ersatz, was ich vor der Saison gar nicht so erwartet hätte einfach. Gut, dann kommen wir zu meinem anderen Stürmer oder dem zweiten von dreien. Marvin Ducksch muss natürlich auch rein. Ich habe mich für ihn entschieden bei den hässlichen Vögeln, weil doch seine Saison noch ein bisschen stärker war als die von Lille Füllkrug. 21 Tore, 10 Vorlagen. Auf Platz 2 der Scorerliste. Also auch irre Saison. Die meisten Torschüsse in der kompletten Liga, 140 an der Zahl. Nur zum Vergleich, auf Platz 2 ist Niklas Füllkrug mit 118. Also da sieht man mal, was Ducksch für einen Drang hat, aufs Tor zu schießen. Auch die meisten Pfosten- oder Lattentreffer mit 8. Und Ducksch einfach nach dem Wechsel zu Werder die ersten paar Spiele so ein paar eher so glückliche Tore erzielt, aber halt auch schon getroffen und dann aber zum Ende der Saison wirklich zum absoluten Biest da vorne drin mutiert, gerade in der Kombination mit Füllkrug. Wahnsinnssaison und deswegen glaube ich auch keine zwei Meinungen, dass Duxch in ein Team of the Season gehört, der zweiten Liga.
Ja, das stimmt mal wieder. Und auch da bin ich wieder super gespannt, wie es bei ihm jetzt aussieht in der Bundesliga. Bei seinem ersten Versuch, oder er hatte ja schon zwei Versuche eigentlich, bei Paderborn und bei Düsseldorf. Da war er noch nicht so reif genug, da hat es noch nicht geklappt. Hatte, glaube ich, insgesamt erst ein einziges oder zwei, lass mich nicht lügen, Bundesliga-Tore. In allerdings auch nicht so wahnsinnig viel Einsätzen. Das wird sicherlich auch sehr spannend zu sehen sein, wie er dann jetzt bei Werder performt in der Bundesliga. Und ja, können wir gespannt sein. Aber seine Klasse natürlich unbestritten. Auch seine Schusstechnik immer wieder schön anzusehen gewesen. Wie platziert und auch diese Schlenzer, wie er echt die Bälle immer aufs Tor gehauen hat. Ja, verdient.
Ja. Ja, gut. Wer ist bei dir der Letzte im Bunde von der Startaufstellung?
Ja, der Letzte in der Startaufstellung ist Terence Boyd, niemand Geringeres als Terence Boyd, auch mittlerweile ein alter Haudegen und auch ein Verlässlicher in der dritten Liga gewesen. 15 Tore, 4 Vorlagen, das klingt jetzt gar nicht nach so irre viel, ist es vielleicht auch nicht, aber ist ja auch erst im Winter gekommen zu Kaiserslautern. Die Hinrunde hat er bei Halle verbracht, dort hat er 7 Tore in 17 Spielen geschossen, also es teilt sich ungefähr gleich auf, in 13 Spielen in der Rückrunde dann starke 8 Tore und eine Vorlage, also das liest sich dann doch wieder ganz gut. 9 Scorerpunkte in 13 Spielen und natürlich auch schon seit Jahren einer der Top-Stürmer der dritten Liga, das brauchen wir eigentlich auch keinem mehr erzählen, sehr wichtig für Kaiserslautern gewesen, in der geglückten Mission Aufstieg am Ende. Auch wenn er in der Relegation im Rückspiel noch eine Riesenchance verballert hat, die macht er normalerweise auch im Schlaf rein, aber ja, seine Torgefahr trotzdem durchgängig sichtbar gewesen und Terence Boyd deshalb auch verdientermaßen, würde ich behaupten, in meiner Startelf gelandet. Man hätte natürlich auch hier vielleicht über Stefan Lex nachdenken können, Sturmpartner von Marcel Bär, war mir aber zu langweilig, den zweiten 60er da direkt auch noch mit reinzunehmen. Ja, weil Marcel Bär und Stefan Lex, die halten 1860 jetzt, wo Mölders weg ist, im Alleingang auf Kurs. Und ja, deshalb.
Aber Boyd auch einfach eine Persönlichkeit, ne? Also das finde ich, also auch was der für das Team bedeutet, wie der da ja wirklich in der Winterpause reingekommen und da direkt auch so zu so einer Führungsperson wird, das hat man richtig gesehen auf dem Platz und deswegen finde ich es gut, dass du dich für ihn entschieden hast und nicht für Stefan Lex.
Ja, alles klar. Ja, dann bin ich schon durch und bin gespannt, wer der letzte Stürmer bei dir ist.
Ja, es ist vielleicht kontrovers, aber natürlich muss man ja auch verschiedene Parameter ansetzen. Was wird von einem Spieler erwartet vor der Saison? Wie liefert er dann am Ende ab?
Und jetzt kommt John Verhoek.
Ja, da gibt es wirklich einen, der halt überragend halt abgeliefert hat. Ja, also natürlich, also es ist mir schon klar, dass es natürlich bessere Stürmer gab. Die auch mehr getroffen haben und natürlich gehört eigentlich auch ein Füllkrug natürlich vor John Verhoek da rein. Aber wenn man mal überlegt, John Verhoek 17 Tore, 2 Vorlagen unter den Top 5 Zweikämpfern der Liga, wer hätte das vor dieser Saison gedacht? Wer hätte ihm das zugetraut? Der hat noch nie in seinem Leben so viel getroffen. Das höchste der Gefühle waren, glaube ich, immer 10 Tore pro Saison mal in den deutschen Ligen. Und ja, mit 32 halt auch nicht mehr der Jüngste. Und der hat wirklich halt aus einem Team wie Hansa, das eigentlich um den Abstieg hätte spielen müssen, ein Team gemacht, das stabil die Klasse gehalten hat. Und das ist wirklich zu einem Großteil sein Verdienst, also die Bälle, die er festgemacht hat vorne und verteilt, extrem stark und dann natürlich auch das, was er aus seinen Chancen gemacht hat, gnadenlos effektiv und ich meine, mit 17 Toren kann man auch schon mal einen Take haben, dass man ins Team of the Season gehört, deswegen habe ich gedacht, okay,
stimmt.
Er muss da einfach...
Aber Deine Argumentation komplett schlüssig, muss ich auch sagen und es ist ja nun mal so, dass John Verhoek eine herausragende Saison gespielt hat, auch ganz, ganz wichtiger Mann für Hansa natürlich gewesen ist und auch gerade im Vergleich seine letzten Saisons, auch vielleicht unter Zweitliga-Parametern, die waren ja scheiße und überhaupt nicht vergleichbar. Genau. Also Duisburg, Heidenheim und St. Pauli und so weiter, ist alles teilweise auch schon x Jahre her, aber so stark war
wirklich noch
nie.
nicht gedacht. Also es wurden ja auch extra dann Munsi und Mamba geholt, um da, glaube ich, Alternativen vorne drin zu haben. Aber man hat es ja gesehen, Mamba komplett gefloppt. Munsi manchmal ganz gut so als Einwechselspieler, aber ja, John hat's geregelt. Also angetrieben durch Chocomel. Wirklich Wahnsinn, was der für eine Saison gespielt hat. Und ja, ich werde ihm auf ewig dankbar sein dafür. Bin gespannt, wie es nächstes Jahr läuft. Ich meine, er wird nicht jünger, aber doch habe eigentlich Vertrauen in seine Fähigkeiten und bin froh, dass Hansa ihn hat.
Ja, sehr gut. Okay, dann
wollen wir den Trainer machen jetzt vor der Bank?
Gerne.
Würde ich fast sagen. Gut, dann beginnen gern.
Ja, bei mir vielleicht auch ein bisschen langweilig. Es ist Christian Titz, Magdeburgs Trainer. Für mich, also klar, gibt auch da wieder vielleicht den einen oder anderen, den man halt auch hätte auswählen können, aber Magdeburg einfach die dominanteste Mannschaft. Von Beginn an nicht ganz, aber lange Zeit mit einem riesen Abstand vorneweg marschiert, frühzeitig den Aufstieg auch klar gemacht und Christian Titz einfach auch großen Anteil mit Köpfchen von der Seitenlinie das Ganze, seine Mannschaft aufgestellt und vorbereitet. Und jetzt wieder in der zweiten Liga Magdeburg, in die zweite Liga geführt. Und genau, deshalb Christian Titz bei mir ist es geworden. Und wer ist dein Trainer? Wer coacht deine Equipe?
Gibt natürlich auch nur einen, Markus Anfang.
Ja, absolut, absolut klare Sache gewesen, ja.
Klare Sache, Markus Anfang für exzellent Leadership. Bei mir, ich muss sagen, ich habe mich wirklich schwer getan. Am Ende ist es Ole Werner geworden, natürlich. Einen wirklich guten Take auf Coach of the Season hatte auch Alois Schwarz, weil man wirklich mal auch schauen muss, als der da von Kulo und Kleppi Sandhausen übernommen hat, war es wirklich, wirklich ziemlich düster. Dort unten in Südbaden oder wo auch immer Sandhausen ist. Und Schwarz hat es echt geschafft, auch mit vielen Unentschieden, aber auch stabilen Siegen, Sandhausen da rauszuziehen und auch wirklich am Ende sicher in den sicheren Hafen des Klassenerhalts eingelotst hat. Also deswegen, der war bei mir noch eine Überlegung wert. Aber klar, ist natürlich auch erst im Verlauf der Saison zum Team gestoßen. Werner ja schon recht am Anfang. Und was der in Werder in Bremen abgerissen hat, unfassbar. Auch dieser Start vor allem mit diesen etlichen Siegen in Folge. Und dann auch im Rest der Saison super Arbeit da geleistet. Seine Spielphilosophie, die ja auch schon in Kiel so gut funktioniert hat, hat er perfekt adaptiert auf Bremen. Und das Team war einfach offensiv so, so stabil und hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und ein bisschen wie bei Holstein im letzten Jahr, einfach eine Truppe, der man gerne zuschaut. Und Werner natürlich da als sympathischer, zurückhaltender Norddeutscher an der Seitenlinie natürlich auch etwas, das unser Herz erwärmt und gekrönt mit dem Aufstieg auf dem zweiten Platz und deswegen denke ich, ist es okay, dort die Blumen an Ole Werner zu verteilen. Gerade Schalke, wie gesagt, da gab es ja ein bisschen Tohuwabohu mit den Trainern. Glaube, Gramotzes flog nach der Niederlage gegen Hansa. Klar sind die aufgestiegen als erstes, aber jetzt Büskens da schon reinzuschmeißen in den Mix, wäre mir doch ein bisschen zu viel gewesen. Deswegen sage ich, Ole Werner, Hut ab vor dieser Saison.
Übrigens, richtig, Frank richtig Kramer, ja jetzt brand new quasi die News, das erst macht bei Schalke.
Der von dem wird auch viel gehalten im deutschen Fußball irgendwie, ne? Also
ja.
Der war ja
auch, da ist aber auch die alte Fürth-Connection von Rufen Schröder wahrscheinlich ausschlaggebend. Aber ja.
Der wird arbeitslosen Freunden mal wieder einen Job besorgt, vor der Stütze bewahrt.
ja.
Aber Ole Werner, kannst du verstehen, denke ich
mal. Ja, klar, das brauchst du mir ja nicht erzählen. Ich gönn sie ihm auch. Absolut, dass er jetzt dann eben mit Werder aufgestiegen ist und jetzt Bundesliga-Trainer ist, in seinem ja immer noch jungen Alter. Das ist krass, aller Ehren wert. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ist Werder nicht immer noch ungeschlagen in der Liga unter ihm gewesen oder haben die irgendwann nochmal verloren? Ich weiß nur, dass sie es sehr, sehr lange waren und ich bin mir fast sicher, dass sie am Ende nicht nochmal unter ihm verloren haben, aber kann mich auch irren. Wie dem auch sei, starke Saison unter ihm, nachdem er dann übernommen hatte, irgendwann so Mitte der Hinrunde, da ging es dann ja ganz stark bergauf. Es gibt auch noch eine guckbare und empfehlenswerte.
Doch, die haben gegen Holstein haben sie doch verloren.
Ach, gegen Holstein sogar, ja, guck mal.
Ja.
Ja, stimmt, das war die erste Niederlage, ne?
Nee, gegen Heidenheim hatten sie davor auch schon mal verloren, sehe ich hier gerade.
Ah, okay, okay. Dann war es so eine lange Sieg. Ja, stimmt. Holstein hat ja sogar nach 0-2 Rückstand dann noch gewonnen.
Ja, ja.
Ist alles schon wieder so lange her. Aber das stimmt. Da wurde ja noch der frühzeitige große Schritt vermiest. Naja, wie dem auch sei. Wo war ich gerade? Genau, ich wollte noch die Doku vom NDR empfehlen. Gibt's auf YouTube über Ole Werner. Direkt zum Werder-Aufstieg ist die, glaube ich, rausgekommen, meine ich. Und auch da nochmal interessante Hintergründe. Ja.
Ich muss gleich in den Waschsalon, da chill ich dann immer anderthalb Stunden und
ach, das wirklich? Ist ein guter. Oh Scheiße.
Ja, ja, aber das ist hier direkt um die Ecke. Da muss ich immer noch auf Spanisch Geld wechseln und dann habe ich immer Zeit, mir mal eine Serie anzugucken oder zu telefonieren oder whatever. Gut, wir sind aber noch nicht fertig, wir wollen es hier noch nicht abschließen. Wir haben noch jeweils drei Bankspieler, die wir, glaube ich, aber so am Stück durchgehen können.
Ich muss aber noch ganz kurz meinen U23-Spieler der Saison, den muss ich auch noch raushauen.
Der war nicht in deiner Top 11, oder?
Doch, doch, aber ich habe noch nicht aufgelöst, wer es dann wurde von denen, die U23 sind. Und zwar am Ende Jason Checker, auch ein Magdeburger. Richtig boring, alle drei Trainer, MVP und U23-Spieler der Saison von Magdeburg. Tut mir leid, Freunde, aber sowas muss einfach auch belohnt werden.
Leistung lohnt sich.
Ich wollte gerade sagen. Dafür, wie gesagt, ja auch vier Lauterer insgesamt drin. Also ist auch wieder ein stabiler Ausgleich.
Bei mir, glaube ich, Beste und Itakura, glaube ich, sogar die einzigen, die U23 waren in meiner kompletten Elf. Also ich hatte gar nicht so eine große Auswahl.
Ah ja, du setzt lieber auf Erfahrung.
Auch ja, ich meine, das ist ja auch das sind halt die Spieler, die Leistung gebracht haben. Ne?
Ja, klar. Also, ja.
Ist so, Digga.
Okay, so. Gut, dann verrat mal deine Bank.
Ich habe auf der Bank den Ovujan von Schalke. Der hat mir auch gut gefallen, vor allem in der ersten Hälfte der Saison. 8 Vorlagen, 3 Tore. Solide Stütze in der Defensive von Schalke, vielleicht mit Itakura, so ein bisschen die beiden, auf die man sich verlassen konnte. Dann habe ich noch Sapit Singh vom Jahn. So ein bisschen wie Beste, auch echt richtig, richtig starke erste Hälfte gehabt, dann auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber der hat mir wirklich auf dem Platz, wenn ich ihn habe spielen sehen, immer sehr, sehr gut gefallen, filigraner Techniker, klasse Übersicht und auch noch extrem torgefährlich, finde ich. Also wenn der mal zum Abschluss gekommen ist, ging der Ball eigentlich immer aufs Tor, am Ende 5 Tore, 8 Vorlagen, aber glaube ich in weniger höchstens 20 Spiele gemacht. Also leider irgendwie hat man ihn nicht so gesehen, wie es hätte sein können, wenn er sich nicht verletzt hätte. Aber auf jeden Fall ein Stern am Himmel da in Bayern. Ich weiß auch gar nicht, ob er Regensburg gehört oder ob er noch er war ja mal bei Bayern 2 eigentlich unter Vertrag, wie es da weitergeht. Aber der auf jeden Fall auch potenziell interessant, glaube ich, für weitere Zweitliga-Clubs. Und mein dritter Mann auf der Bank ist so ein bisschen wie John Verhoek aus Sentimentalität, ist natürlich die Krake Kolke, Markus Kolke, hat glaube ich auch ziemlich viele Bälle wieder festgehalten, ist einfach ein aggressive Leader, klar, Dreves von Sandhausen wahrscheinlich besser gewesen oder auch Müller von Paderborn, aber mein Herz sagt Markus Kolke und deswegen hier auch nochmal als kleinen Benter-Pick in meinem Team of the Season auf der Bank.
Okay, ja, das wird dir verziehen, denke ich mal, auch von der Hörerschaft. Ja.
Ja, ich hoffe es.
Gut.
Ich hoffe es.
Ja, alles klar. Das ist doch eine gute Bank. Ich habe irgendwie bei mir nicht so eine ausgeglichene Bank hinbekommen, sondern geballte Offensive nochmal nachgelegt. 3 Offensivspieler. Angefangen bei Marc Haider, auch ein bisschen für sein Lebenswerk, muss man mal ganz ehrlich sagen. 36 Jahre alt und immer noch 11 Tore und 12 Vorlagen bringt der auf den Rasen. Und auch Jahr für Jahr, einfach ein auffälliger Spieler und auch eine Drittliga-Legende mittlerweile. Und ich schaue ihm noch immer gern zu, ein dynamischer Offensivmann, auch Beteiligung an fast der Hälfte aller Osnabrücker Tore. Und das in seinem Alter, deshalb wollte ich das auch nochmal honorieren mit der Nominierung hier für die Bank, auch wenn es nicht für die Startelf gereicht hat. Und dann mache ich weiter mit einem nicht minder wichtigen Mann für seinen Verein, auch weil solche Vereine aus diesen Tabellenregionen hier vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind. Auch für alle diese Vereine ist diese Nominierung Luka Tankulic. Weil wohl der wichtigste Spieler bei Meppen gewesen in diesem Jahr, auch er fast an der Hälfte aller Tore seiner Mannschaft beteiligt gewesen und ganz wichtiger Mann. Und auch ihn wollte ich deshalb auf der Bank Platz nehmen lassen. Und der dritte Mann ist der Stürmer, über den wir eben schon gesprochen haben, Stefan Lex. Ganz an ihm vorbeikommen konnte ich dann doch nicht, weil er eben dann auch einer der besten Offensivspieler der Liga ist. 17 Assists, das ist auch große Klasse. 7 Tore selbst geschossen. Natürlich im Schatten in der Liga von Artig und Bär gestanden, trotzdem auch bei ihm verdient, hat er es hier erwähnt zu werden und zeigt ja auch schon über mehrere Saisons immer wieder Qualität in der dritten Liga. Und deshalb hat er es hier auch noch auf die Bank geschafft.
Ja, finde ich ein runder Abschluss deines Teams auf jeden Fall. Ich habe genau so ein bisschen überlegt, noch Abwehr, Offensiv und Tor. Aber gut, ich denke, das verzeih ich dir, dass du hier nur die Offensiven dir ausgesucht hast.
Ja,
was für eine Saison. Es war spektakulär. Wir haben gegen einige technische Schwierigkeiten ankämpfen müssen, aber am Ende es doch weitestgehend pünktlich geschafft, unsere Folgen zu veröffentlichen. Es hat mir nach wie vor große Freude bereitet und bereitet mir immer noch sehr große Freude, mit dir hier dieses kleine Fußballhörspiel zu machen. Und ich glaube, wir können auch jetzt schon mal callen, dass es auf jeden Fall weitergeht mit uns kommende Saison, für die, die es noch nicht gelesen haben auf Instagram. Diesen Channel haben wir leider zugemacht, weil da haben wir beide gedacht oder beziehungsweise gemerkt einfach, dass es nicht mehr so einfach irgendwie noch coolen Content für euch zu bringen während einer 40-Stunden-Woche. Und wir hatten das halt ja begonnen während des Studiums, wo wir doch beide doch eher viel Zeit hatten nebenbei. Aber seitdem wir hier in den Praxissemestern stecken, habt ihr ja selbst gemerkt, es ist ruhig geworden. Deswegen haben wir gesagt, okay, Instagram ab nun wieder bei FUMS. Also wenn ihr wissen wollt, wann die nächsten Folgen kommen oder mal ein lustiges Drittliga-Meme, Zweitliga-Meme sehen wollt, dann findet ihr das, wenn, dann bei FUMS in Zukunft wieder. Und haben ja auch schon gesagt, ihr könnt uns auch gerne privat kontaktieren auf unseren Accounts. Die sind auch, glaube ich, immer noch in der Spotify-Beschreibung, oder? Da hast du die doch mal reingepackt.
Ja, das habe ich mal ausgetauscht dann gegen unseren Channel. Aber das kann ich gerne wieder, das wird wieder rückgängig gemacht.
Ja, dann habe ich da unsere privaten. Können wir das ja wieder so machen. Also falls es Redebedarf gibt von euch, dann gerne direkt persönlich an uns. Das sehen wir meistens ganz schnell, regelmäßig und versuchen dann natürlich auch zu antworten. Nochmal ein großes, großes Danke an euch für den Support in dieser Saison. Es ist wirklich super schön, manchmal einfach aus dem Nichts Nachrichten zu bekommen aus Sandhausen, Halle oder Aue. Und freut mich dann immer doch, weil das ja auch uns so ein bisschen zeigt, dass halt nicht nur diese Zahl, die da steht von den Hörern, die wir sehen, eine Zahl ist, sondern dass da auch irgendwie Persönlichkeit hintersteckt. Und ist auf jeden Fall eine Sache, die mich immer ziemlich motiviert, wenn ich was von euch höre.
Ja, total, das geht mir genauso. Und besonders auch übrigens nach unserem Abschiedspost quasi, wo wir verkündet haben, dass wir den Channel auf Instagram dicht machen, weil du hast es gerade gesagt, so ist es eben, steckt doch viel mehr Arbeit eigentlich dahinter, als wir vielleicht am Anfang auch dachten. Mhm. Aber auch da waren die Reaktionen ja teilweise in den Kommentaren oder auch bei uns in den Nachrichten, in den DMs, richtig positiv. Und bei manchen war sogar die leise Sorge, was macht ihr gar nicht weiter und so. Und dann haben wir da doch Entwarnung gegeben, dass wir natürlich weitermachen, aber dass wir eben nicht auf Insta weitermachen. Und auch das war Motivation pur, fand ich. Also fand ich sehr schön auch, diese positive Rückmeldung. Und deshalb habe ich auch wieder mega Bock auf die nächste Saison. Wir kommen ja ungefähr wieder, so lange Sommerpause machen wir, glaube ich, gar nicht. Ne? So Mitte Juli, in der Woche, bevor die zweite Bundesliga startet, würde ich sagen. Da kann man mal
unsere ersten... Wahrscheinlich bist du sogar noch hier, ja.
Ah ja.
Immer noch in Chicago.
Noch Abschiedsfolge aus Chicago, ja.
Ja, genau. Ja. Genau, dann wieder ja. Eine Preview mit den geilsten Wechseln und spannendsten Kaderveränderungen, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Genau, damit ihr auch alle perfekt vorbereitet in die Saison starten könnt. Genau, wann sie veröffentlicht wird, werdet ihr dann sicherlich bei FUMS sehen auf der Instagram-Page. Und genau, bis dahin legen wir jetzt mal ein bisschen die Beine hoch an den Montagen bzw. Sonntagen und genau, gönnen uns eine Knolle in der Sonne, würde ich sagen.
Ja, so machen wir es, genau. Und ja, ich hoffe, ihr seid nächste Saison auch wieder mit uns am Start, überall da, wo es Podcasts gibt, und hört fleißig weiter rein. Und bis dahin, würde ich sagen, sind wir erstmal raus. Bis dahin.
Ja. Ich ziehe meinen Hut für euch. Bis dahin. Ciao, ciao.